Christa Olbrich ist heute bei mir im Studio Nürnberg. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Danke auch für die Einladung. Ich freue mich auch und bin auch ganz gespannt.
Wann und wie haben Sie sich eigentlich zuletzt selber gepflegt?
Oh, da bin ich jeden Tag dran, weil ich jeden Tag so überlege, was steht heute an, was ist mir heute wichtig, bin ich heute nach außen mit einem Termin, bin ich in der Aktion, in der Bewegung oder habe ich einen Tag, wo ich mich in die Hängematte legen kann oder an meinem schönen Teich, wenn jetzt Frühling ist und ich gehe mit meinem Hund spazieren. Also ich schaue immer so, dass ich ausgeglichen bin zwischen Bewegung und Ruhe.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Christa Olbrich, ein Leben für die Pflege.
Ja, und ein sehr langes Leben für die Pflege. 70 Jahre fast sind Sie in der Pflege, denn es lässt Sie bis heute, obwohl im Ruhestand, nicht los. Von Ruhestand kann man bei Ihnen eh nicht reden. Was bedeutet Ihnen denn der Tag heute, der Tag der Pflege?
Ja, das ist ein besonderer Tag, weil die Pflege selbst auf sich schauen kann mit der traditionellen Erinnerung an die Florence Nightingale. Aber
das auch, ist die Krankenschwester?
Ja, die war Krankenschwester und war Reformerin, ist international bekannt. Aber wir haben natürlich da in dem Zusammenhang auch die Agnes Karl, die das Gleiche in Deutschland geleistet hat wie die Florence Nightingale. Die ist einfach bekannter.
Aber nach der Florence Nightingale ist der heutige Tag der Pflege festgesetzt auf den 12. Mai.
Ja, ist so genannt zum Andenken an diese Persönlichkeit.
Ja, genau. Jetzt haben Sie ja gerade schon auch schön beschrieben, wie Sie sich selber pflegen. Das heißt, das gehört schon auch zu einem helfenden Pflegeberuf, der ja viel fordert dazu, dass man auch mal ab und zu auf sich gucken muss, oder?
Ja, es ist wichtig, dass man so lernt, selbst zu reflektieren, zu schauen, was mache ich, was ist wichtig für mich, wie geht's mir, wann bin ich angespannt, wann bin ich entspannt. Und es gilt dann immer, also persönliches Leben und berufliches Leben kann man ja nicht trennen. Und auch im Beruf habe ich auch immer geschaut, ist es jetzt wichtig, was ich machen muss? Welche Aufgaben? Bin ich überfordert? Bin ich unterfordert? Also es ist ständig dieses auf sich selbst schauen und selbst nachdenken. Ist es stimmig für mich? Passt es für mich? Und dann natürlich auch fürs Umfeld. Und ich denke, wenn ich für mich entspannt bin und weiß, was richtig ist, dann weiß ich das auch zu beurteilen im Umfeld, also mit Patienten oder mit Kolleginnen oder mit den Nachbarn, wie auch immer.
Ich denke, das ist was oft zu kurz kommt, gerade in so einem helfenden Beruf, wo man so viel auf die anderen schaut, dass man ab und zu mal auch gucken muss. Vor 65 Jahren sind Sie Krankenschwesterhelferin geworden, haben das gelernt. Wie anders ist denn dieser Beruf im Vergleich zu heute? Vielleicht machen wir drei Beispiele, weil sonst, glaube ich, brauchen wir die ganze Stunde dazu.
Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Also mein erster Einsatz war auf einer Infektionsstation und da musste ich ohne Handschuhe, also heute wird ja alles mit Handschuhen gemacht, musste ich den Urin umfüllen in den Abstellraum, den Urin messen mit der Hand, da ist dann das rübergeschwappt, in Döschen, Emailschüsselchen dann ins Labor bringen, also unvorstellbar. Das ist wie eine andere Welt, die heute ist oder die damals war. Also,
aber Sie würden es heute auch wieder lernen?
Ja, auf jeden Fall natürlich, ja.
Jetzt hätten wir ja Handschuhe, jetzt ist es dann vielleicht nicht mehr ganz
so unhygienisch. Ja, heute haben wir eine ganz andere Hygiene und Sterilität. Und allein damals, dass man ein 16-jähriges Mädchen auf eine Infektionsstation einsetzt, das ist heute unmöglich. Und ich kann mich erinnern, dass wir da noch die Nachttöpfe mit Kalk bestreut haben zur Desinfektion. Das kann sich niemand mehr vorstellen.
Dabei ist es erst 65 Jahre her. Und noch ein Jahr früher, mit 15, ist jemand in Ihren Armen gestorben. Kann man sagen, das war sowas wie die Initialzündung? Das war ja, glaube ich, auch in einem Pflegeheim.
Ja, das war in der ambulanten Pflege. Also ich war damals in der Haushaltungsschule in Nürnberg hier in dem Jugendhaus Stapf und da waren Ordensfrauen und da hat mich eine Ordensfrau mit in die Gemeinde Schweinau genommen.
Das ist In Nürnberg.
In Nürnberg hier, ja. Das ist so wie Gemeindeschwestern gab es ja damals. Also heute gibt es Community Health Nurses. Ist so vergleichbar. Und die hatte mich mitgenommen, weil wir so verschiedene Einsätze hatten am Kindergarten und auf der Säuglingsstation und eben auch in der Gemeinde. Diese Ordensfrau hat eine ältere Patientin gepflegt, versorgt. Und ich habe die dann im Arm gehalten und die Ordensfrau hat die gewaschen und währenddessen ist die plötzlich in meinen Armen verstorben. Und es war für mich so eine elementare Erfahrung. Ich war dann ganz still und habe die Ordensfrau angeschaut und die war so konzentriert bei der Arbeit und habe ich die bewundert, habe gemerkt, mit welcher Ruhe die das macht und plötzlich von Leben zum Tod. Also es war so eine tiefe Erfahrung, dass ich gedacht habe, dieser Beruf könnte mir so die Möglichkeit geben, mich zu entwickeln. Also ich hatte immer so als Kind schon, also ich will mich ganz viel entwickeln, ich will viel lernen, ich bin neugierig, ich will die Welt entdecken. Und dann hatte ich so halt intuitiv in diesem Alter dann so das Gefühl, dieser Beruf ist was Besonderes. Und dieser Beruf ist auch was Besonderes.
Was ja auch interessant ist, dass das im Kopf und im Herz einer 15-Jährigen durchgeht, wo viele andere wahrscheinlich mit Tod und da ist jetzt jemand gestorben, völlig überfordert gewesen. Mit 30 haben Sie Ihr Abitur nachgeholt. Wir reden noch drüber. Mit 34 studiert, mit 51 promoviert, schließlich zur Professorin geworden. Ein steiniger Lebensweg. Wäre der weniger steinig gewesen, wären Sie ein Mann gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Da kamen natürlich dann die Hürden als Frau, wie Sie das angesprochen haben, und dann natürlich auch als Krankenschwester. Der Pflegeberuf ist ja heute immer noch sehr im Schatten, wenn man es so ausdrücken würde. Also so unsichtbar. Und diese Unsichtbarkeit als Frau und als Krankenschwester hat natürlich dann auch viele Hürden bei mir bewirkt. Und dann auch, weil ich mit vielen Ideen und Neugierde und dieses und jenes könnte man machen, dann auch so ein bisschen abgewichen bin. Und es ist ja immer, wenn jemand was Neues macht, das ist erstmal fremd, macht vielleicht Angst oder ist unverständlich. Und da habe ich viel Ablehnung bekommen.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Christa Olbrich, von der Kuhmarkt zur Professorin.
So heißt Ihre Biografie, die Sie vor ein paar Jahren geschrieben haben. Starten wir mal am Anfang dieses Steinlebenswegs. 1945, geboren in Mährisch-Schönberg. Und die Familie wurde vertrieben, da waren Sie 11 Monate. Ein 11 Monate altes Baby. Können wahrscheinlich keine eigenen Erinnerungen haben. Aber was ist Ihnen erzählt worden aus dieser Zeit?
Ja, also meine Mutter hat erzählt, dass sie ganz überraschend den Befehl bekommen haben, sich in 3 Tagen in Mährisch-Schönberg am Bahnhof einzufinden mit pro Person 20 Kilogramm Gepäck. Und ich lag im Kinderwagen. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, sie hatten unter meinen Windeln etwas Schmuck versteckt, weil erst die Tschechen und dann die Russen den Menschen ja alles abgenommen haben. Und dann sind die 1000 Menschen in einen Transport geschickt worden. Zum Teil waren es auch Viehwaggons. Und die sind dann verplombt worden von außen. Und dann wussten die Menschen nicht, wo es hinkommt. Also diese Transporte, es sind Tausende, die sind dokumentiert. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, als der Zug zum ersten Mal hielt, sah ich das Schild Nürnberg Hauptbahnhof. Und da bin ich immer berührt, das habe ich schon so oft erzählt. Und ich dankte Gott, dass der Zug nach Westen gefahren war. Wir sind dann mit der Familie, also mein Vater war dann ja 43 schwer verwundet in Russland nach Hause gekommen. Und dann ist mein Bruder geboren, dann haben wir 6 Jahre zu viert in einer Dachkammer gewohnt.
Das war in Haundorf bei Nürnberg?
Bei Gunzenhausen, ja.
Ja, in diesem Dachgeschoss, ein Zimmer für die ganze Familie, ja. 4-köpfige Familie, ohne Toilette.
Ja.
Beschreiben Sie doch mal die Verhältnisse.
Ja, in dem Bauernhof gab es immer Plumpsklos früher, habe ich übrigens heute auch noch eins. Und nach 6 Jahren, weil meine Eltern so entwurzelt waren und gar nicht fähig war, irgendwas zu machen, was zu entscheiden, hat dann die Gemeinde in Haundorf uns das alte Milchhaus zur Verfügung gestellt. Das war ein ausgedientes Milchhaus, eigentlich gar kein Wohnhaus. Und da konnten wir dann einziehen. Und es war dann ein richtiges Haus, obwohl auch nur ein Raum unten und ein Raum oben war. Und da war kein Klo dabei, also kein Plumpsklo.
Das heißt, man musste immer rausgehen?
Ich musste immer rausgehen und in der Nacht, ich habe mich da viel geschämt, kann ich mich gut erinnern, haben wir da immer in den Eimer gemacht. Und der Eimer ist dann am Morgen vors Haus in den Graben geschüttet worden. Mhm. Das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Aber ich kann das heute so mit Abstand erzählen, weil da waren ja die Straßen noch nicht geteert und da war alles, auch wenn es geregnet hat, alles schlammig und dreckig. Und dann wundere ich mich, dass wir als Kinder wirklich nie sehr, sehr ernsthaft krank geworden sind.
Wir haben Sie ja vorgestellt mit dem Namen Ihrer Biografie, von der Kuhmark zur Professorin. Ja. Wie sah das denn aus? Bei den Bauern, bei denen Sie gewohnt haben?
Nein, das war dann in dem alten Haus und gegenüber war ein großer Bauernhof und diese Bäuerin war eine sehr gütige Frau. Ich kann mich erinnern, dass ich dann als Kind dann da immer zur Brotzeit auf den Tisch geguckt habe und dann habe ich immer was zum Essen bekommen. Und schon als kleines Mädchen habe ich dann immer in dem Kuhstall mitgeholfen, weil in dem alten Haus, in einem Raum, den wir hatten, war ja nichts zum Spielen und nicht zum Aufhalten, da war ich immer draußen und halt auf dem Bauernhof. Und dann kann ich mich erinnern, dass einmal die Bäuerin zu meiner Mutter gesagt hat, wo soll denn noch das Madler einmal werden? Und dann hat meine Mutter gesagt, die soll einmal eine Kuhmarkt werden.
Also die wäre damit zufrieden gewesen?
Die hatte keine Perspektive. Das ist mir erst später klar geworden. Da war keine Perspektive auf dem Dorf. Das kann man sich auch kaum vorstellen. Es gab keine Verbindung zur Stadt. Also Gunzenhausen war dann so 8-9 Kilometer entfernt. Später bin ich da immer mit dem Fahrrad gefahren. Und meine Eltern sind da auch nie rausgekommen.
Sie sprechen trotzdem. Sie sagen ja, meine Eltern konnten mir eigentlich keine Perspektive geben. Der Vater verletzt, da war diese ganze Heimatvertriebenheit auch, lag wie so ein schwere Bleidecke über der Familie. Sie reden trotzdem von einer großen Freiheit, die sie hatten.
Ja.
Das ist aber doch als Kind auch problematisch. In so einem Umfeld muss man ja dann schon sehr viel Eigeninitiative haben, um da ein bisschen zu gucken, wo man selber bleibt, oder?
Ja, also ich habe intuitiv diese Diskrepanz wahrgenommen. Also meine Eltern hatten eine andere Kultur und die haben nicht viel gesprochen. Das war die schweigende Zeit, wo man einfach über diese Kriegsjahre nicht gesprochen hat. Aber dann haben sie halt doch mal erzählt, in der Heimat. In der Heimat waren wir wandern im Altvatergebirge. Meine Mutter war Skifahren, da habe ich dann schöne Bilder, die habe ich später dann immer wieder bestaunt in den 30er Jahren. Und dann habe ich so als Kind gemerkt, da gibt es noch eine andere Welt als dieses kleine Hauendorf. Und diese Diskrepanz hat, glaube ich, so meine Wahrnehmung auch gestärkt, mal zu schauen, was ist da noch, und meine Neugierde. Wenn ich einmal groß bin, dann will ich das alles sehen. Und dann haben meine Eltern was von Wien gesagt. Ich gedacht, Wien, was ist das, eine große Stadt, wenn ich einmal groß bin?
Ja. Also diese Neugierde, die war sehr starker Antrieb, in die Welt hinauszugehen, beziehungsweise erstmal zu gucken, was mache ich denn?
Ja.
Unter anderem als 13-Jährige Hopfenzupfen im mittelfränkischen Spalt.
Ja.
Da haben Sie dann Ihr erstes eigenes Geld verdient, weil die Kuhmark, das hat Ihnen Milch gegeben und ein bisschen was zum Überleben, aber eigentlich jetzt ja noch kein Geld. Was macht ein Mädchen, das in Armut aufwächst, mit dem ersten eigenen Geld?
Ja, da habe ich mir ein Fotoapparat gekauft und ein Fahrrad.
Ach.
Das Fahrrad war ganz was Wichtiges, und es war damals ja kostbar, so ein Ding, ne? Sonst gab es in dem Dorf ja nur alte Fahrräder. Und mit diesem Fahrrad konnte ich dann nach Gunzenhausen fahren und sonst wohin, in den Wald oder ins nächste Dorf. Also da war ich sehr stolz, dass ich tatsächlich schon mein erstes Geld selbst verdient hatte.
Die Eltern, eben aus Mähren?
Ja.
Hat sich diese Kultur auch bei Ihnen noch bemerkbar gemacht? Gibt es da noch was vielleicht auch heute in Ihrem Leben aus der mährischen Kultur?
Also die viele Erinnerung und als Gegenstände hat, also wir hatten eine Aussiedlungskiste, da habe ich ja in dem neuen Buch das als leere Kiste beschrieben und da hatte meine Mutter ein Seidenkleid eingepackt und Stöckelschuhe. Das heißt, es war aus ihrer Kultur, aus ihrer Jugendzeit und sie muss ganz kopflos gewesen sein, weil wenn man jetzt flüchten muss, vertrieben wird, was packt man dann ganz schnell ein.
Und gerade eben, wenn man nur 20 Kilo mitnehmen darf.
Ja, und dann hatte sie sowas eingepackt. Und das heißt, die wusste eigentlich gar nicht, was auf sie zukommt. Mhm. Und in der Kiste war dann auch, weil sie jetzt gefragt haben, was da heute noch da ist, da habe ich noch einen Nussknacker. Einen ganz schönen Nussknacker, den ich heute noch benutze. Ja, den kann man so umdrehen, dann kann man verschiedene Größen dann. Und ich denke, das ist aus einer Kultur, die in Mittelfranken einfach nicht zu finden war. Und da habe ich so ein paar Sachen, auch die schönen Bilder, noch in Erinnerung. Und ansonsten eigentlich nichts mehr, außer das Wenige, was meine Eltern geredet und erzählt haben.
Die Mama war Rotkreuzschwester im Dritten Reich. Ja. Würden Sie sagen, die hat Ihnen das Helfergehen so ein bisschen eingepflanzt?
Glaube ich nicht. Sie hat nicht viel darüber geredet, aber ich habe gesagt, hast du das denn gern gemacht? Ich habe so schöne Bilder, wo sie so im dritten Roten Kreuztracht da steht. Und dann hat sie sehr ausweichend geantwortet, das musste man halt. Mhm. Also das waren, die Frauen wurden zum Arbeitslager, also meine Großmutter wurde dann zum Arbeitslager verpflichtet, die Männer in den Krieg und die Frauen dann eben in die Lazarette.
Das heißt, ihre Berufswahl war durchaus freiwilliger?
Ja.
7 Jahre Volksschule, allen miteinander, alle 7 Jahrgänge in einem Raum. Wie weit weg war der Gedanke an eine Universität zu der Zeit?
Da war gar keine Vorstellung, aber der Impuls kam aus dieser Zeit. Ich kann mich erinnern, dass der Lehrer dann mal erzählt hat, in Erlangen gibt es eine Universität. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ein großes Haus, wo das ganze Wissen drin ist. Und wenn ich einmal groß bin, schaue ich mir dieses Haus von außen an.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Am heutigen Tag der Pflege mit einer, die 50 Jahre Berufserfahrung mit sich bringt. Und wenn wir die Jahre seit ihrem Ruhestand 2012 noch mit dazu rechnen, sind wir bei fast 70. Angefangen bei der Krankenschwester-Helferin bis zur OP-Schwester auf einer der ersten Intensivstationen in Deutschland, in Erlangen nämlich. Welche Eigenschaft, würden Sie sagen, haben Sie bis zu diesem Lebensweg mitbringen müssen? Sie haben schon vorhin von der Neugierde gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, im Pflegeberuf braucht es noch mehr.
Ja, es braucht so eine Ernsthaftigkeit und Verantwortung. Einfach hinzuschauen, was mache ich da, was kann passieren, wenn ich nicht aufpasse. Und das habe ich gerade auf der Intensivstation auch gelernt. So diese ständige Konzentration und diese ständige Achtsamkeit in dieser, damals waren ja die ersten großen Operationen, da waren viele Herzstillstände. Also wir hatten dann einen großen Saal, das war der Wachsaal in Erlangen. In jeder Schicht waren da 2-3 Mal Herzstillstände mit Reanimation. Und das fordert ja die gesamte Aufmerksamkeit, gesamte Power. Und da muss man so dieses, ja, die Konzentration, wie soll ich es ausdrücken, dieses permanent Präsentsein, das wird gefordert. Und das ist aber auch eine sehr große Stärkung dann für die Person. Also habe ich es erlebt. Und ich kann mich erinnern, das ist gar nicht so bewusst gewesen, wie anstrengend das war. Ist heute ja auch noch so. Und ich kann mich dann erinnern, dass ich einmal, als ich dann zur Nachtschicht kam, saß ich dann in dem Umkleideraum und konnte plötzlich mich nicht mehr umziehen und nicht mehr aufstehen und saß da auf der Bank. Und die anderen sind dann alle, nachdem sie umgekleidet waren, nach unten gegangen zum Dienst. Und ich hatte wie so einen Moment von Burnout oder was und habe gedacht, ich kann jetzt gar nicht aufstehen, was ist jetzt, ich kann jetzt nicht einfach nach Hause gehen und arbeiten kann ich auch nicht. Und dann habe ich es doch geschafft, nach unten zu gehen und habe dann zur Schichtleitung gesagt, ich kann nicht arbeiten. Mhm. Und die hat es irgendwie verstanden und hat gesagt, dann geh jetzt nach Hause.
Mhm. Das immer wieder bei dem sich auch mal um sich selber kümmern, ja, dass wir gerade am Anfang dieser Stunde,
ja,
hatten.
Ja.
Was würden Sie denn da, gibt es so einen Ratschlag, den man allen Pflegenden geben könnte, gerade mit, ja, ihren vielen Jahren Berufserfahrung,
ja,
was das betrifft?
Also sicher individuell und institutionell, also individuell wirklich immer auf sich zu achten, zu Hause, in der Familie und wie auch immer. Was mache ich, wo bin ich an meinen Grenzen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann aber auch im Beruf muss das institutionell sein. Also, dass Supervision angeboten wird. Also damals habe ich auch die ersten Supervisionen in Nürnberg mit eingeführt, dass Pflegefachpersonen einfach mal drüber reden können, was sonst, wo keine Zeit ist, mal sagen, das hat mich genervt, da habe ich ungute Gefühle, aber das macht mir Stress oder macht mir Angst. Also, dass auch die Leitungen auch Raum und Zeit geben, dass die Mitarbeitenden mal sich austauschen können, mal vielleicht auch Fortbildungen oder Angebote, die gar nichts mit dem Beruf zu tun haben, einfach mal so in Freizeit oder einfach sich austauschen und das letzten Endes dient es dann der Gesundheit der eigenen.
Viele von diesen Ideen haben Sie geschrieben in Ihrem neuesten Buch, Als wir nur tüchtige Mädchen waren. Ich habe ja erwartet, okay, es wird ein Buch über die Pflege sein. Bekommen habe ich eines, das sich vor allem auch mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft auseinandersetzt. Es hat mich sehr überrascht.
Pflege ist ja ein Frauenberuf. Und
immer noch. 25%, glaube ich, sind inzwischen männlich.
Ja, 25% sind jetzt Männer. Ja, das ist einfach das Frauenthema. Und dann hat sich das bei mir so auch intuitiv im Schreiben entwickelt. Also ich habe mich oft hingesetzt, habe nicht gewusst, was ich schreiben soll. Und dann,
also es war gar nicht die Absicht, ich muss über die Rolle der Frau in der Pflege schreiben, sondern das wurde dann plötzlich.
Also ich habe mit der Biografie, hatte ich plötzlich entdeckt, dass ich gern schreibe. Also ich habe vorher Fachartikel geschrieben und Bücher, Fachbücher, aber das ist was anderes. Und dann habe habe ich mich hingesetzt und hatte eine Überschrift und dann ist mir das alles in die Feder oder in die Tasten geflossen. Und ich habe auch nicht gewusst, was wird.
Unter anderem haben Sie auch biografisch geschrieben, dass Sie mit 21 einen angehenden Arzt geheiratet haben. Sie selber haben ja auch ein bisschen mit dem Medizinstudium geliebäugelt oder gar nicht, weil es als Frau noch gar nicht richtig möglich war.
Doch. Also meine Vorstellung war schon, wenn ich Abitur habe, dann studiere ich Medizin. Also das ist so typisch, die Krankenschwester denkt, der Aufstieg ist die Medizin. Und dann habe ich aber erst erkannt, dass dem eben nicht so war. Aber
darüber sprechen wir noch. Ja,
ich war dann OP-Schwester, dann später Stationsschwester und war wirklich in der Arbeit versunken oder gefangen und dann natürlich auch in der Ehe und dann auch noch so mit meinen Impulsen, ich möchte noch weiter lernen.
Gerade weil Sie auch sagen, gefangen in der Ehe. Sie wollten jetzt eben nach den 7 Jahren Volksschule zumindest mal die Realschule anfangen nachzumachen, später vielleicht das Abitur und Ihr Mann war natürlich begeistert?
Nein. Nein, an Realschule wusste ich gar nicht so, dass es damals gab. Ich habe dann nach dem Krankenpflegeexamen habe ich dann in der Praxis gearbeitet und habe gedacht, jetzt muss ja noch was weitergehen. Und dann hatten wir damals schon den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher und da gab es Telekolleg, gibt es ja heute auch noch, dank dem Bayerischen Rundfunk. Und dann habe ich gedacht, oh, da kann man mittlere Reife machen. Das ist ja spannend und das mache ich. Und dann habe ich das meinem Mann gesagt und dann hat er gesagt, nein, wozu brauchst du sowas? Und ich bin
der Sonntagsbraten soll auf dem Tisch stehen, war, glaube ich, seine Antwort.
Hat er tatsächlich gesagt, ja. Und dann habe ich gedacht, na ja, das ist kein Problem. Zwischen den Lektionen schiebe ich dann den Braten in die Röhre und um 12 ist er fertig. Wo ist da das Problem?
Also das Abitur war sogar irgendwann dann auch in der Tasche. Das hat der Ehe alles gar nicht gut getan. Ihr Mann war ja eh der Meinung, meine Arbeit ist wertvoller als deine.
Ja,
das hat er Ihnen wörtlich gesagt.
Das hat er wirklich wörtlich gesagt. Ja, das war wirklich, das habe ich damals noch gar nicht so richtig registriert, was das bedeutet. Aber es ist so dieses Frauenverständnis, der Mann dominiert und hat Recht und es ist wertvoller. Und dann aber auch noch, das ist so in doppelter Weise, auch der Arzt und die Krankenschwester. Das ist diese Abwertung, diese Ungleichheit. Und die habe ich halt auf vielen Ebenen persönlich und beruflich immer wieder gespürt.
Sie haben ja erstmal ein bisschen Ihren Mann betreut, bis die Ehe in die Brüche gegangen ist. Sie haben aber auch Ihre Mutter gepflegt, die mit 47 an Krebs gestorben ist, sich um Ihren Vater gekümmert, all das neben der Ausbildung. Wie haben Sie das geschafft?
Da bin ich oft gefragt worden, welche Resilienz ich da hatte. Ich glaube, das ist mir geschenkt worden von innen her. Ich kann es nicht anders sagen.
Und es hat Ihnen, haben Sie auch mal gesagt, eine andere Perspektive nochmal eröffnet?
Ja, also es hat mir Kraft gegeben und eine andere Perspektive eben auch tiefer oder weiter zu schauen. Und einfach so die Verantwortung zieht sich ja durch mein ganzes Leben und die Verantwortung hat begonnen, dass ich als kleines Kind schon für mich Verantwortung übernommen habe. Und ich glaube, das war dann so in mir drin, dass ich einen Blick habe, was ist jetzt notwendig? Wie sind die Zusammenhänge? Was kann ich dafür tun? Und das habe ich dann einfach gemacht.
Und einfach gemacht haben Sie dann tatsächlich ein Medizinstudium in der Halle des Wissens, wie Sie die Universität immer genannt haben. In Würzburg fangen Sie an und merken irgendwann, oh, mein großer Traum, das ist gar nicht das Richtige.
Ja, genau so war es. Also ich habe ja viel Freiheitsbedürfnis mitgebracht, eben auch aus meiner Kindheit und habe dann in dem Medizinstudium gemerkt, dass ich total verplant war. Montag früh die ersten Vorlesungen bis Freitagnachmittag die letzten Gruppenarbeit oder was. Und dann hatte ich gar keine Zeit mehr, was anderes zu tun. Und es hat mich so eingeengt, dass ich gemerkt habe, das ist nicht das Richtige für mich. Und dann kam auch hinzu mehrere Faktoren. Ich hatte ja damals dann schon unterrichtet, weil ich wegen dem Numerus Clausus dann Unterrichtsschwester geworden bin und habe gemerkt, dass mir das Unterrichten einfach viel mehr Spaß macht und habe ja auch die Erfahrung von den jungen Ärztinnen im Krankenhaus, habe ich gedacht, eigentlich will ich da nicht so untergeordnet sein. Also ich habe ja so mein Bedürfnis, kreativ zu sein, schöpferisch zu arbeiten. Und dann war mir irgendwann schlagartig klar, also dieses Medizinstudium passt nicht. Und mutig war ich dann immer, habe gedacht, dann mache ich halt das anders. Und dann war naheliegend, dass ich Pädagogik studiere, um dann in der Pflege zu bleiben und in der Pflege zu unterrichten.
Viele Jahrzehnte haben Sie das getan, indem Sie auch Fortbildungen gegeben haben, Supervisionen ins Leben gerufen haben zu einer Zeit, wo viele Ärzte oder Chefs gesagt haben, braucht man nicht.
Genau.
Sie haben ein Fortbildungsinstitut aufgebaut. Was würden Sie sagen, war der wichtigste Satz, den Sie Ihren Schülerinnen und später ja dann auch Schülern mitgegeben haben?
Ja, denkt mal selber nach.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Christa Olbrich, ein Leben für die Pflege.
Die irgendwann erkannt hat, Pflege ist politisch. Gab es da so eine Initialzündung, wann das war?
Ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen. Es war so ein kontinuierlicher Prozess des Erkennens, wo ich gedacht habe, Pflege ist so wichtig. Und jeder Mensch in der Bevölkerung ist mit Pflege konfrontiert. Egal, ob in der Familie oder selbst krank oder pflegende Angehörige. Und dann ist mir nach und nach bewusst geworden, dass hier so wenig Bewusstsein ist von der Pflege selbst, muss ich eigentlich sagen. Ja.
Wobei Sie ja auch gerade beschrieben haben, manchmal kommt man gar nicht zum Nachdenken bei diesen vollen Tagen und beim Pflegenotstand und man weiß gar nicht wahrscheinlich, was man zuerst machen soll an so einem Tag.
Ja, das ist richtig. Also das ist jetzt natürlich nicht eine Ausrede, denn in jedem Beruf ist auch immer Politik mit drin und Pflege hat wenig berufspolitische engagierte Menschen. Das hat sich jetzt sehr verändert. Also wir haben Pflegekammern, wir haben den Deutschen Pflegerat, den Deutschen Berufsverband für Pflege. Das sind ganz wichtige Pionierinnen oder auch Männer, die berufspolitisch tätig sind. Aber das war vor ein paar Jahren gar nicht so, weil wir so sozialisiert sind, erstmal arbeiten und dienen und schweigen. Und dann sitzt es so stark in uns drin, vor allem in uns Frauen, ist es so verinnerlicht, mach deine Arbeit und kümmere dich sonst um nichts. Und es ist ganz tief verwurzelt. Ich besuche jetzt auch immer jemand hier in Nürnberg im Altenheim. Und dann habe ich den Stationspfleger gesagt, warum geht ihr denn nicht mal auf die Straße? Die jammern dann immer, Personal fehlt, schon wieder jemand krank. Und dann hat er eine Weile überlegt und hat gesagt, wir haben keine Zeit, wir müssen arbeiten.
Mhm. Also, dann ändert sich natürlich nie was.
Ja,
wenn Sie jetzt Gesundheitsministerin wären, was wäre die erste Neuerung, die Sie durchsetzen wollen würden?
Also ich würde Strukturen schaffen. Wirklich Strukturen, die Pflege kann mehr, hat ja der Lauterbach gesagt, Pflege kann mehr, als sie darf. Und da fehlen die Strukturen. Da würde ich sofort die Strukturen verändern. In jeder Gemeinde müsste eine Community Nurse Health sein.
Was würde die machen?
Die macht ein Zentrum, ein Versorgungszentrum. Also wir kennen ja die medizinischen Versorgungszentren. Und die hat eine Qualifikation auf Master-Ebene. Und die hat eine Praxis oder ein Pflegezentrum, vielleicht auch mit Mitarbeiterinnen von Advanced Practice Nurses. Da gibt es ganz viele gute Qualifikationen auch auf Master-Ebene. Und die wäre die erste Anlaufstelle für jeden, ob das die Mutter mit Kind ist oder die Oma oder wer Schnupfen hat oder wer irgendwie plötzlich irgendwie vielleicht einen Kreislaufzusammenbruch hat. Die könnten in dieses Zentrum gehen. Das ist gemeindenah.
Das heißt, die würden dann entscheiden, braucht es ein kleines Hausmittelchen,
genau.
Müssen Sie sofort ins Krankenhaus,
genau.
Oder müssen Sie zu einem Facharzt? Haben wir das aber nicht mit den Hausärzten theoretisch, auch wenn wir auch da Mangel haben?
Eigentlich sollte die Primärversorgung bei den Hausärzten liegen, wird ja auch immer thematisiert. Aber die Hausärzte haben dann halt einen Blick auf die Krankheit und auf die Symptome der Krankheit. Und die Pflegefachpersonen haben einen Blick auf den Menschen. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und eine Community Health Nurse, die würde dann ihre Menschen in der Gemeinde kennen und würde dann sagen, das hat zu tun mit deinem Beruf oder es hat zu tun mit deiner Familie oder mit den Kindern und jetzt schauen wir mal, was können wir da machen. Also ich würde ganzheitlich schauen und die Pflege hat ja die Aktivitäten des täglichen Lebens im Blick. Also was kann der Mensch oder welche Pflege braucht diese Person, um ihre Aktivitäten des täglichen Lebens, also zu Hause gut zurechtzukommen?
Sie sind eine Pionierin auch der Pflegewissenschaft. Als es das Wort eigentlich überhaupt noch gar nicht gab, jetzt frage ich Sie vielleicht ein bisschen Advocato Diabolo. Ich bin froh, wenn eine Pflegerin ihr Handwerk beherrscht, mich vielleicht mal ganz kurz irgendwie meine Hände drückt und oder ein aufmunterndes Wort übrig hat. Warum müssen die studieren? Beziehungsweise was war Ihnen als Praktikerin aus daher kommen Sie ja wichtig daran?
Das kann ich Ihnen ganz klar beantworten. Wir haben früher unreflektiert gepflegt. und haben das gemacht, weil man das immer so, schon so macht. Kann ich auch ein Beispiel dann bringen, ja? Als Beispiel, wir haben Eisen und Föhnen den Dekubitus behandelt. Und dann kam in den 80 Jahren kam Pflegeforschung auf. Und da hat der erste Pflegeforschung war dann, dass diese Behandlung, die ich selber Jahrzehnte fast gemacht habe, dass die mehr den Patienten und der Wunde schadet, als wenn man das nicht macht. Und das ist so ein Beispiel, dieses unreflektierte Handeln. Und wenn jetzt Pflege akademisiert ist, dann hat sie Forschung, dann kann sie evidenzbasiert arbeiten. Das heißt, die Pflegemaßnahmen, die sind begründet und geprüft, ob das gut ist und hilfreich. Und das ist ein ganz wesentlicher Qualitätsunterschied. Deshalb ist eben diese Forschung und Akademisierung ganz wichtig.
Und deswegen gibt es von Ihnen einen Claim, der da heißt, denken statt waschen. Also ja. Es geht auch um Verantwortung, um Eigenverantwortung im Beruf.
Ja, die Qualifikation hängt immer mit der Ausbildung zusammen. Und wenn die Schülerinnen lernen, du musst das so machen und das so machen, dann ist es tätigkeitsorientiert. Und in den Ausbildungen sind die Lehrenden natürlich auch von ihrer Tradition wieder so geprägt, dass das Pflege eben vermittelt wird. Die Infusion muss man so anhängen und das muss man so machen. Und Pflege ist heute so komplex. Ich habe mich ja auch mit Kompetenz beschäftigt. Kompetenz ist Handeln in komplexen, nicht vorhersehbaren, sich rasch verändernden Situationen. Und da reicht es nicht aus, wenn ich Tätigkeiten lerne. Da muss ich denken lernen, um in einer entsprechenden komplexen Situation adäquat handeln zu können.
Es gab ein Video, das ist vor einigen Wochen viral gegangen. Die Chefin eines AWO-Seniorenheimes in Passau hat ihr Pflegepersonal auf die Kamera zugehen lassen. Wenn sie in Deutschland geboren wurden, sind sie in eine Seite abgebogen, ich weiß nicht mehr, sagen wir mal rechts. Wenn sie in einem anderen Land geboren sind, nach links abgebogen. Haben Sie davon gehört?
Und ja, was ist das, das habe ich gesehen oder gehört. Ich habe das im Bild, ja, genau.
Was
ja.
ist Ihr Kommentar dazu?
Ja, ja, das hat zu tun mit aktuell unserer Politik der Willkommenskultur oder der Fremdenfeindlichkeit.
Leider nicht so sehr Willkommenskultur manchmal.
Ja, und Pflege, wir haben in allen Abteilungen ganz viele ausländische Pflegekräfte und die sind oft auch besser oder anders qualifiziert. Und da wäre ganz wichtig, eben eine Willkommenskultur zu haben und die zu integrieren und von denen auch zu lernen. Nicht nur zu sagen, das sind jetzt ausländische Pflegekräfte, wobei der Begriff Pflegekräfte, den benutze ich auch gar nicht gern.
Sondern?
Ist ja so, wir sind Pflegefachpersonen und Pflegekräfte sind auch Reinigungskräfte, die pflegen auch ihren Boden. Oder, ja.
Was also, auch wichtig ist?
Ja, ja, natürlich.
Auf jeden Fall hat das Video gezeigt, was würde mit der Pflege sein, ja, wenn wir nur auf Deutsche zurückgreifen würden. Nämlich wenig. Sind Sie eigentlich, wenn Sie selber Patientin sind, eine schwierige Patientin, weil Sie dann auf das Pflegefachpersonal, ich benutze jetzt Ihren Begriff, vielleicht strenger schauen und wissen, Mensch, man müsste doch jetzt eigentlich das und das mit mir machen und nicht das und das?
Nein, ich habe ja eine ganz elementare Erfahrung. Ich hatte ja so einen ganz furchtbaren Hundebiss und lag dann ganz hilflos im Krankenhaus. Und ich habe das sehr beobachtet und ich habe dann Konsequenzen draus gezogen, indem ich dann einen Bericht geschrieben habe. Also ich habe sehr so unter dem Blick, wie kompetent sind die Pflegefachpersonen, die jetzt, wenn eine Person in das Zimmer tritt, habe ich sofort gemerkt, die arbeitet regelgeleitet, also nach meinen Handlungsdimensionen, geht an die Infusion, hängt die um, geht wieder raus. Und die andere Pflegefachperson bleibt für Sekunden stehen, schaut, wir lagen zu dritt im Zimmer, schaut jeden an und ich denke, Blickkontakt, ich bin gesehen worden und das reicht aus. Das hat gar nichts mit Zeit zu tun, sondern ich bin als Patientin gesehen worden und das habe ich dann auch zurückgemeldet und habe das dann auch in der, glaube Schwester der Pflege, habe ich das dann auch geschrieben, welche Kompetenz hat Pflege.
Ist das auch im Zusammenhang damit, dass Sie sagen, wir müssen Medizin und Pflege auch spirituell angehen?
Ja, natürlich. Ja, ich habe ja irgendwo geschrieben, die Pflege der Zukunft wird spirituell sein. Oder sie versinkt in Materie und Körper. Ist ja auch so. Also die pflegen den Körper und jeder, der in die Pflege geht, fast alle jungen Menschen, haben das Bedürfnis und die Motivation, den Menschen nahe zu sein, wirklich zu helfen. Und dieses Helfen ist ganzheitlich. Es betrifft dann den Geist und die Seele oder wie auch immer. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann nehmen die Pflegefachpersonen das wahr, dass sie nach ihrem Berufsverständnis nicht mehr wirklich pflegen können. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir Pflegenotstand haben, dass wir Burnout haben, dass jungen Menschen wieder aus der Pflege gehen. Jeder Vierte geht nach der Ausbildung wieder aus der Pflege und auch die viele Jahre haben. Und es hat damit zu tun, dass wir die spirituelle Seite, man kann es auch vielleicht auch anders nennen, nicht mehr beachtet wird und das ist, da krankt auch die Gesellschaft. Also das ist nicht nur ein Pflegethema, ist ein individuell persönliches Thema und ein Gesellschaftsthema, dass wir Menschen eben nicht nur Körper und Materie sind und Geld und Finanzen und Effektivität, sondern wir sind menschlich und haben das Recht auf menschenwürdige Behandlung oder auf Menschlichkeit oder Menschenwürde, ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Christa Olbrich, träumt von Jurten und der Steppe.
Und ich finde, in unserer Musik aus Franken von Sarah Team Musician, da sind schon so ein bisschen, ja, Klänge angeklungen, die mich fast schon ein bisschen so in die Steppe entführt haben. Was ist denn das für ein Traum?
Ja, also ich liebe die Landschaft und ich liebe die Weite. Das Meer auch. Und ich hatte eigentlich vor, nicht mehr so große Flugreisen zu machen, wegen der Umwelt. Und ich habe schon so viel gesehen, habe gedacht, das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Aber jetzt habe ich eine ganz liebe Freundin, die unbedingt in die Mongolei will. Hat verknüpft da auch vieles damit. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, oh ja, da fahre ich mit.
Unter anderem sind Sie aber auch immer noch, wenn Sie nicht gerade reisen, Supervisorin und Dozentin für Idiolektik.
Ja.
Bitte was?
Das ist ganz besonders. Also der Idiolekt ist die Eigensprache eines Menschen. Und die Idiolektik dann halt die Methode und der Umgang. Und es ist ein ganz wunderbares Konzept, wo man im Gespräch mit der Eigensprache des anderen sprechen kann.
Und dann geben Sie doch noch mal ein Beispiel, vielleicht sogar ein Beispiel in die Pflege hineinreicht.
Ja, fällt mir ein Beispiel ein. Also ich habe das ja unterrichtet in Mainz und dann haben wir die Studierenden, die in der Praxis gearbeitet haben, haben wir viele Beispiele geschrieben, wie sie das angewendet haben, was sie gelernt haben. Also es schreibt ein Krankenpfleger, ich ging routinemäßig durch die Zimmer, um die Urinbeutel zu leeren. Und als ich bei dem Patienten stand, sagte der Patient, im Himmel ist es schöner. Und dann habe ich gesagt, wie sieht es denn im Himmel aus? Und dann hat der Patient gesagt, im Himmel hat man keine Schmerzen. Und daraufhin ist mir klar geworden, dass der Patient war 6 Wochen bei uns und hatte Schmerzen und konnte das nicht äußern oder er ist nicht gefragt worden. Und er schreibt dann auch noch selber, früher wäre ich weitergegangen, weil ich auf so eine Aussage nicht gewusst hätte, was ich sagen soll. Und mit der Idiolektik lernt man eben auf die Eigensprache zu hören. Und im Himmel ist es schöner, ist eine Metapher. Und wenn man das erkennt, dann kann man darauf eingehen. Und das ist das Wertvolle, dass da Menschen in ihrer Eigensprache sehr schnell zu den wesentlichen Themen kommen, die für sie wichtig sind.
Und in dem Fall war es einfach ein Hilfeschrei nach einem Schmerzmittel.
Genau.
So einfach kann es manchmal sein.
Genau.
Sie werden im September 80, Frau Olbrich. Wird sie mal einen Roboter pflegen?
Nein, mit Sicherheit nicht. Also diese Robotik wird überschätzt. Die KI kann sehr viel machen natürlich und Pflege entlasten mit administrativen Aufgaben. Aber die eigentliche Pflege, die können nur Menschen machen. Wenn die KI und Robotik viele Tätigkeiten übernehmen kann oder administrative Aufgaben, dann kann Pflege wieder sich besinnen auf ihre originären und menschlichen und spirituellen Aufgaben. Das sehe ich als große Chance und Hoffnung.
Sagt eine, die seit 2012 eigentlich im Ruhestand ist, die das Thema Pflege aber nach wie vor nicht loslässt. Sie leben in Oberölsbach. Gerade so in der Oberpfalz, Gemeinde Berg, und sind bekannt dort als Waldfrau.
Ach ja.
Warum?
Ja, naja, ich habe ja da 86 so ein kleines grünes Holzhäuschen im Wald gekauft. War vom Dorf, wenn alle Blätter dran sind, sieht man das gar nicht vom Dorf. Und da wussten die Leute im Dorf nicht, wer da oben wohnt. Und nachdem ich mir sehr bewusst war, dass ich da alleine hinziehe, habe ich dann gedacht, muss ich mit dem Dorf auch gut Kontakt halten. Sonst haben die Fantasien, wer da oben wohnt. Ein Kind hat zumal gesagt, du bist ja gar keine Hexe. Also so, ja. Und dann habe ich gut Kontakt gehalten und die wussten aber immer nicht meinen Namen. Und dann haben sie, sagen sie, einfach Waldfrau. Und ich hätte das vielleicht auch gar nicht so erfahren. Aber dann hat mich mein Student von Mainz besucht. Der hat seine Arbeit nicht rechtzeitig abgegeben. Dann hat er gesagt, er bringt es mir zu Hause vorbei. Und dann habe ich gedacht, nein, um Gottes Willen nicht. Und dann kam der tatsächlich und hat mich natürlich nicht gefunden. Und dann hat er im Dorf gefragt, wo wohnt denn die Frau Professor Olbrich? Und dann haben die gesagt, die kennen wir nicht. Und dann hat er gesagt, aber die muss hier wohnen. Ich habe doch hier die Adresse und so. Ach, die Waldfrau da oben.
Sie haben 7 Bienenvölker und haben fast mehr Artikel über Sie als Imkerin, habe ich fast mehr Artikel gefunden, als über Sie als Pflegefachfrau, ja. Professorin, was auch immer, die ganzen Berufe, die Sie hatten. Was bedeuten Ihnen die Bienen? Was bedeutet Ihnen das Zusammensein mit denen?
Ja, ich habe ein großes Grundstück. Da kam eines Tages kam ein Mann durch mein Gartentürchen auf mein Haus zu, ein fremder Mann, und dann gehe ich raus und wollte fragen, wen suchen Sie? Dann wendet er sich von mir ab und geht in mein Grundstück runter und dann kommt er wieder zurück und dann geht er wieder raus. Dann bin ich ihm nachgelaufen und habe gesagt, was wollen Sie denn? Wen suchen Sie denn? Sagt er, ich wollte nur schauen, hier waren mal Bienen gestanden. Das stimmte aber gar nicht, weil ich das weiß ja. Und dann habe ich gedacht, aha, Bienen, ja, könnte ich ja. Und nachdem ich in Nürnberg hier in der Stadt gewohnt habe, habe ich mal in der Zeitung gelesen, den Nürnberger Nachrichten, dass hier ein Imkerkurs angeboten wird. Und da habe ich gedacht, ach, den besuche ich mal. Und dann haben mir die Nürnberger, der Zeitlerverein hier von Nürnberg, hat mir da ein Bienenvolk geschenkt. Das stand dann in meinem Garten. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich ja da mich mal mit beschäftigen.
Bei welchen privaten Zipperlein, eben gerade jetzt auch mit 79, kann ich mir vorstellen, dass da ein paar sind. Sind Sie denn froh, dass Sie Krankenpflegewissen haben?
Ja, schon. In dem Sinn, dass ich das einordnen kann, denke ich mal.
Würden Sie denn sagen, überhaupt älter werden ist Last oder ist auch Bereicherung?
Für mich eindeutig Bereicherung. Ja, und ich kann auch sagen, hatte ich schon öfter mal irgendeine Erkrankung oder auch mal eine Grippe und jetzt schon lange nicht mehr. Also je älter ich werde, das klingt ein bisschen komisch, aber fast je älter ich werde, desto gesünder bin ich.
Interessant.
Also ja, das ist schon interessant, wahrscheinlich auch, weil der Körper wird ja bestimmt durch den Geist und mental können wir ganz viel auf den Körper einwirken. Also nicht aktiv einwirken in dem Sinn, aber es sind Zusammenhänge da. Und wenn ich mir vieles so überlege, was bedeutet das jetzt, wenn dieses passiert oder wenn ich da unter Stress komme und dann reguliert sich das im Körper dann wieder gut ein.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass Sie sagen, man ist nie zu alt, Visionen zu erfüllen. Das heißt, ja, erstens mal, Sie haben noch welche,
ja,
und zweitens, Sie gehen dem dann auch nach.
Ja.
Welche für sich persönlich schwebt Ihnen denn im Kopf herum?
Naja, dass ich jetzt erstmal in die Mongolei fliege und dann, ich baue mir jetzt auch immer noch ein Tiny-Häuschen, weil das hat sich einfach so entwickelt, dass in meinem Grundstück ist mir die Erde abgerutscht, das ist so ein Hanggrundstück, und dann haben die Maurer mir eine riesen Mauer hingebaut. Und dann habe ich gedacht, da muss ich doch jetzt was dran bauen. Und da bin ich jetzt am Bauen. Also Bauen ist immer so ein Hobby von mir gewesen. Ich habe ja mein Vaters Haus gebaut. Ich habe dieses Wochenendhaus ausgebaut. Und da muss ich immer irgendwie, da könnte man noch dieses dran bauen. Und da kann man noch eine schöne Mauer hinbauen. Und da bin ich einfach aktiv, auch so im Handwerklichen. Also mache ich jetzt nicht mehr viel selber, habe ich früher eher selber gemacht, aber so in der Planung und in der Begeisterung, da könnte noch dieses hin und jenes. Und das hält mich irgendwie am Laufen oder in der Bewegung, in der geistigen Bewegung und in der körperlichen Bewegung. Weil dann muss ich den Handwerkern wieder nachlaufen und dann macht es einfach auch Spaß.
Handwerker nachlaufen, hält jung, höre ich von Christa Olbrich heute, ja, in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten und dass wir eine Stunde hatten für ein Leben, das eigentlich auch 7 Leben hätten sein können. So erfüllt war es.
Ja, ich habe ein sehr erfülltes Leben. Das möchte ich allen Menschen wünschen. Und das ist potenziell in jedem Menschen möglich.
Ein schönes Schlusswort heute. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio Nürnberg gekommen sind, Frau Olbrich.
Ich danke auch ganz herzlich.
Und wer ein bisschen tiefer noch einsteigen möchte, entweder ins Thema Pflege oder in das Leben von Christa Olbrich, dem kann ich das Buch »Als wir nur tüchtige Mädchen waren« empfehlen. Da geht es eben auch viel um Politik in der Pflege, darüber haben wir ja auch gesprochen. Und empfehlen möchte ich auch noch einen Podcast in der ARD-Audiothek, der heißt »Echt und ehrlich – Reden übers Leben«, so wie wir ja auch echt und ehrlich gesprochen haben, Frau Olbrich. Zu finden in der ARD-Audiothek, genauso wie unsere 1:1-Gespräche.